HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Straßen und Plätze werden zur Partyzone. Die Clubs in Hessen sind ja seit der Corona-Pandemie dicht. Deshalb gibt es immer mehr Open-Air-Feiern. Doch die sorgen für Ärger. Vor allem jetzt im Sommer treffen sich viele Leute abends auf Straßen und Plätzen, um einfach unter freiem Himmel zu feiern. Eines der größten Spektakel findet jedes Wochenende vor der Alten Oper in Frankfurt statt. Bis zu 3000 Menschen kommen dort zusammen und die sorgen für ganze Müllberge. Die Stadt Frankfurt versucht das jetzt in den Griff zu bekommen. Wie genau, das berichtet hr-Inforeporter Frank Angermund.
Ein angenehmer Sommerabend in Frankfurt. Vor der Alten Oper sind die Außenbereiche der Cafés voll besetzt. Gut gestylte Leute treffen sich an den Laternen auf dem Platz und trinken Bier und Wein. Einige tanzen. Eine lebendige Großstadtatmosphäre, die an den Wochenenden massiv gesteigert wird, wenn bis zu 3000 Leute auf dem Opernplatz feiern und trinken.
Wir persönlich schmeißen unseren Müll direkt in den Müll, aber anscheinend machen das viele Leute nicht. Und wie es hier halt aussieht, ist halt schade.
Geht mal in eine Bar, wird alles abgeräumt, hier bleibt einfach alles liegen, ja.
Ich finde es nicht in Ordnung, wie teilweise der Platz hinterlassen worden ist.
Haufenweise Flaschen, Dosen und Pizzaschachteln bleiben nach solch einem Abend einfach liegen. Einige Betrunkene nutzen die Fassade der Alten Oper als Pissoir. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann hat deshalb den ehemaligen Leiter der Stabsstelle Sauberes Frankfurt, Peter Postleb, aus dem Ruhestand geholt und als Berater engagiert. Er nennt ihn Müllsheriff. Doch wofür braucht Frankfurt einen Berater, wenn es bereits eine spezielle Stabsstelle, höhere Bußgelder und mehr Einsätze der Stadtpolizei gibt?
Die Zuständigkeit ist nicht relevant. Relevant ist, dass es funktioniert. Und Herr Postleb ist jemand, der immer dafür gesorgt hat, dass es funktioniert. Das ist das Einzige, was zählt.
Auf dem Opernplatz sind in dieser Woche zusätzliche Mülltonnen mit einem Volumen von 3 Kubikmetern aufgestellt worden. Für das Wochenende stehen 30 weitere Mülltonnen bereit, sagt Peter Postleb.
Und dann werden wir ja sehen, ob am Morgen danach weniger Müll auf der Straße liegt. Und wenn man feststellt, das reicht nicht, dann müssen eben noch mehr gestellt werden.
Frankfurts Oberbürgermeister inspiziert mit seinem Berater den Opernplatz. Stunden zuvor haben die Umweltdezernentin und der Ordnungsdezernent eine gemeinsame Pressemitteilung mit einem 10-Punkte-Programm für den Party-Hotspot Opernplatz herausgegeben. Unter anderem soll der Platz bereits ab 23.30 Uhr gereinigt werden. Die Toiletten der U-Bahn-Station sollen geöffnet bleiben und mehr Stadtpolizei soll kontrollieren. Peter Feldmann sagt, dass er die Ideen gut findet.
Wenn in dieser Stadt ein Wettbewerb ausbricht, wer macht am meisten gegen Müllsünder, ob es die Umweltdezernentin ist, ob das der Ordnungsdezernent ist, ist mein Ziel eigentlich schon in einem ersten Schritt erreicht.
Auch wenn der Müll vor der Alten Oper in Frankfurt künftig im Eimer landen sollte, gibt es noch ein weiteres Problem. Die Corona-Abstandsregeln werden nicht eingehalten und Masken trägt kaum jemand.
Die Clubs sind wegen der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen, also gibt es in Hessen jedes Wochenende Straßenpartys unter freiem Himmel. Doch die sorgen für Müllberge. Wie die Stadt Frankfurt das Problem lösen will, berichtete Frank Angermund. Mit dem Flughafen Kassel-Calden verbinden viele eher wenig Positives. Das Land Hessen hat viel Geld investiert, bisher aber ohne Erfolg. Seit der Eröffnung im April 2013 kostet der Airport den Steuerzahler jährlich Millionen. Der Flughafen ist aber eigentlich viel älter. Bereits am 11. Juli 1970 ist das Gelände als Verkehrslandeplatz eingeweiht worden. Kassel wollte damals den Anschluss an die große Welt schaffen. hr-Inforeporter Carsten Gohlke hat darüber mit Zeitzeugen gesprochen.
Herbert Lindenborn war gerade einmal 19 Jahre jung, als am 11. Juli 1970 der neue Flugplatz in Kassel-Calden seinen Betrieb aufnahm. Und noch heute erinnert sich der flugbegeisterte Mann an den ersten Anblick von Terminal und Landebahn, die ihm als Kasseler Jungen den Anschluss an die große weite Welt versprachen.
Seitdem ich ein Fahrrad hatte, war nachmittags die Richtung klar, Richtung Flugplatzzaun und gucken, weil die Fliegerei mich unglaublich fasziniert hat als Kind.
Die nordhessische Metropole Kassel hatte schon lange eine Affinität zur Fliegerei, erinnert sich der heutige Airport-Chef Lars Ernst an die Anfänge des Flugwesens in der Stadt.
Bereits 1924 ist ja der Flugplatz in Waldau eröffnet worden und die Flughafen GmbH Kassel, die gibt es bereits schon seit 1936, also ist deutlich mehr als nur 50 Jahre.
Der nunmehr alte Flughafen war nach nur einem Jahr Bauzeit und rund 22 Millionen Mark einsatzbereit und brachte tatsächlich den Anschluss an die weite Welt. So Lars Ernst.
Frankfurt, München, Düsseldorf und sogar auch mit internationalen touristischen Verbindungen. Ja, dann hat man festgestellt, der damalige Flughafen mit der damaligen Infrastruktur war eigentlich gar nicht mehr für gedacht, um so richtig Flugverkehr stattfinden zu lassen.
Und er genügte den Anforderungen nicht mehr. Nach 14 Jahren Planungs- und Bauzeit und Kosten von mehr als 280 Millionen Euro, dann der Umzug und die Neueröffnung von Kassel Airport im Jahr 2013. Ein Millionengrab schimpfen die Gegner, Prüfer des Hessischen Rechnungshofes schlagen Alarm. Die angestrebten Passagierzahlen bleiben aus, der Flughafen schreibt Verluste in Millionenhöhe. Doch das tun alle Regionalflughäfen Deutschlands. Und wer den Anschluss als Region nicht verlieren will, der muss halt tief in die Tasche greifen, so die Befürworter.
Das ist für mich ein Stück nordhessische Infrastruktur.
Ein Flughafen in der Dimension als internationaler Flughafen ist auch schon eine Aufwertung für diese Stadt.
Airport-Chef Lars Ernst zeigt stolz auf die Parkplatzerweiterungen im vergangenen Jahr und lobt die schnellen und kurzen Wege an und im Terminal, die gerade seinen Flugplatz heute so besonders machen.
Zum anderen haben wir auch noch die allgemeine Luftfahrt mit dem Businessverkehr, mit dem Schulungsverkehr, mit dem Privatflugverkehr. Und immerhin haben wir doch 30.000 Flugbewegungen pro Jahr.
50 Jahre Airport Kassel-Calden. hr-Inforeporter Carsten Gohlke hat auf die Vergangenheit des Regionalflughafens geblickt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein Gebot aus der Bibel und auch das Lebensmotto von Barbara Mielert und Eva Sammet aus Frankfurt. Die beiden Rentnerinnen engagieren sich jetzt schon seit 26 Jahren ehrenamtlich. Und zwar für diejenigen, die aufgrund ihres hohen Alters oder zum Beispiel wegen eines körperlichen Gebrechens auf Hilfe angewiesen sind. hr-Inforeporter Boris Kern hat die beiden Helferinnen getroffen.
Hausbesuche, Einkäufe, Fahrdienste zu Arztterminen oder auch zum Gottesdienst erledigen. Und oft auch einfach nur Gesellschaft leisten. Jemanden zu haben, mit dem man sprechen kann, der ein offenes Ohr für den anderen hat. Für viele ältere Menschen sind das Bedürfnisse, die niemand aus der eigenen Familie befriedigen kann.
Ja, ein großes Problem im Alter für viele ist, dass heutzutage die Kinder nicht mehr am gleichen Ort wohnen und oft ist es die Einsamkeit im Alter, das Alleinsein, was dann schwerfällt zu ertragen,
erklärt Barbara Mielert aus der evangelischen Bethlehem-Gemeinde in Frankfurt-Ginnheim. Darum hat sie zusammen mit Eva Sammet aus der katholischen Pfarrei St. Franziskus die Nachbarschaftshilfe Soziale Kontakte Ginnheim ins Leben gerufen.
Also angefangen hat alles in der evangelischen Bethlehem-Gemeinde und da kam dann der Kontakt auch mit der katholischen Kirche. Ja, und dann ging schon 94 der Kontakt mit Frau Sammet damit los, als die Idee geboren wurde, man könnte doch hier eine Nachbarschaftshilfe vielleicht gründen.
Bedenken aufgrund der unterschiedlichen Konfessionen hatten sie beide nicht. Im Gegenteil, Eva Sammet weiß noch genau, wie die Idee entstanden ist.
Wir brauchen dringend etwas für unsere Leute, die nicht versorgt sind, ja, bekamen Unterstützung von der Caritas und haben dann angefangen zu arbeiten sozusagen, ja, Dienste zu leisten, Besuchsdienste.
Doch bald schon gab es so viele Anfragen in der Pfarrei, dass die das alleine nicht mehr leisten konnte. Die Idee der ökumenischen Zusammenarbeit war die Lösung.
Dann haben wir gedacht, ja, die Bethlehem-Gemeinde, das ist das. Wir fangen ökumenisch an und dann sind wir stärker, dann sind wir größer, dann schaffen wir das.
Und die beiden haben es zusammen mit etwa 25 Helferinnen und Helfern geschafft. Dafür sind ihnen all jene, die auf Hilfe angewiesen sind, sehr dankbar.
Wir haben also eine schriftliche Dankesmitteilung bekommen von einer Angehörigen und die hat einen sehr schönen Spruch über Engel dann da reingeschrieben und hat dann eben dazu geschrieben, das sind auch Sie. Sie sind die Engel hier.
Für das Engagement der beiden Engel aus Ginnheim wurde ihnen unter anderem der Nachbarschaftspreis der Stadt Frankfurt im Jahr 2010 verliehen. Für Eva Sammet und Barbara Mielert eine schöne Ehrung. Motivation bleibt für beide aber die gelebte Nächstenliebe.
Boris Kern hatte uns zwei ehrenamtliche Helferinnen aus Frankfurt vorgestellt. Die beiden engagieren sich für das Projekt Soziale Kontakte Ginnheim. Das ist übrigens auch schon vom Caritasverband Frankfurt ausgezeichnet worden. Knochen von Urzeittieren, Gemälde aus der Barockzeit und moderne Kunst des deutschen Künstlers Josef Beuys. Das alles und noch viel mehr gibt es im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt zu sehen. Es ist Hessens einziges Universalmuseum und es gehört zu den ältesten Museen Europas sogar. Am Sonntag wird es 200 Jahre alt, aber angemessen feiern, das ist jetzt nicht drin. Es gibt aber große Pläne für die Zukunft und kreative Notlösungen. Über die berichtet Petra Demand.
Eigentlich wollte Lutz Fichtner, der Leiter der Bildung und Vermittlung im Hessischen Landesmuseum Darmstadt, in diesen Tagen so richtig loslegen. Das Haus sollte voll sein und sich für alle Bevölkerungsgruppen von der besten Seite zeigen. Aber zurzeit können die Mitarbeiter froh sein, dass wenigstens einzelne Besucher mit Maske rein dürfen.
Das ist sehr bitter, weil das wäre ein riesiges Programm gewesen. In diesen Tagen hätten wir alles aufgefahren, was möglich ist.
Überhaupt war für das 200-jährige Jubiläum viel vorbereitet worden. Ein Jahr hat die Planung der Sonderausstellungen und Veranstaltungen gedauert und dann ist Corona mitten reingeplatzt. Für Museumsdirektor Martin Faas eine herbe Enttäuschung.
200 Jahre, das wird man nicht so häufig, das ist schon eine unglaubliche Chance für ein Museum, sich zu zeigen, sich sichtbar zu machen, überregional wahrgenommen zu werden. Und wenn das dann nicht möglich ist, das auszuschöpfen, wenn es nicht möglich ist, das groß zu feiern, das ist dann schon für alle, die sich darauf vorbereitet haben, fatal.
Denn die Sammlungsobjekte und alle Geschichten, die dahinter stecken, der Bevölkerung zu erzählen und zu zeigen, genau das war der Hintergedanke, als Großherzog Ludwig I. von Hessen-Darmstadt vor 200 Jahren seine private Sammlung ganz offiziell mit Brief und Siegel an den Staat, also an sein Volk, übergeben hat.
Es steht ja auch schon im Stiftungspapier, dass es zur Nutzung und zur Belehrung der Bevölkerung war. Das ist natürlich ein bisschen altertümlich für uns heute, aber man sieht, heute würde man sagen, es ist so der museumspädagogische Anspruch, der schon zur Gründungs-DNA eigentlich unseres Museums gehört.
Da muss man dann eben kreativ sein. Die Sonderausstellung Kraftwerk Block Boys zum Beispiel, die bis zum 20. September verlängert wurde, sollte ja eigentlich die Bedeutung der doch recht polarisierenden Werke von Joseph Beuys in der regulären Ausstellung erklären. Einen Stuhl mit Fett, Filzmatten auf dem Boden oder einen Spaten mit zwei Griffen, da tun sich für viele Menschen Fragezeichen auf. Allerdings, so ganz ohne Erklärung, funktioniert auch diese Sonderausstellung nicht so richtig gut. Führungen sind bis Ende August aber nicht erlaubt. Aber immerhin für die, die ein Smartphone besitzen,
wird es einen Audio-Rundgang geben mit der Kuratorin der Ausstellung, Frau Dr. Gabriele Mackert.
Auch ein tieferer Blick ins Museum wird jetzt möglich. Mit dem Museums-ABC, das nach und nach zunächst auf den Social-Media-Kanälen des Hessischen Landesmuseums veröffentlicht wird, freut sich Lutz Fichtner.
Von A wie Architektur bis Z wie Zeitalter kann man in kurzen Clips Einblicke bekommen in die Vielfalt unserer Sammlungen. Und vor allem lernt man auch die Persönlichkeiten vor und hinter den Kulissen kennen, die hier in diesem Hause tätig sind.
Von den geplanten Ausstellungen geht aber nichts verloren, bekräftigt Museumsdirektor Martin Faas. Thomas Saraceno, Peter Lindberg, das fossile Urpferdchen oder die Rückkehr des Mastodons. Alles wird etwas verspätet stattfinden. Und vielleicht gibt es dann ja doch noch das große Museumsfest mit vollem Haus und Ministerpräsident. Nächstes Jahr. Vielleicht.
Petra Demand über das Hessische Landesmuseum in Darmstadt. Das wird jetzt 200 Jahre alt, aber eine große Feier kann es wegen Corona erstmal nicht geben. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch wie immer auf hessenschau.de.